HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und immer mal bitte ruhig sein. Dürft mal eure Aufmerksamkeit. Das gilt auch für euch zwei da. Hörst mal, ruhig mal, Augenblick. Seid mal bitte still jetzt endlich, verdammt noch mal, Robert.
Ist ja gut, Otto, was gibt's dann, ne?
Doppelkopf gibt es. Heute am Tisch mit dem Kabarettisten Rainer Bange. Gastgeberin Karin Köbernick. Rainer Bange alias Otto, Karl und Käthe. Robert, Norbert und neben weiteren Kleinschmitz auch Willi, der so gerne Nachrichtensprecher werden möchte. Wenn die hessischen Originale babbeln, kommt in Wirklichkeit immer nur einer zu Wort, Rainer Bange, denn er spricht sie ja alle selbst. Guten Tag, Rainer Bange.
Guten Tag, Frau Köbernick, guten Tag.
Wie geht's Ihrer Familie?
Meiner Familie geht's sehr gut. Wenn Sie die Familie Kleinschmidt meinen, dann geht es allen gut. Der Käthe, die fühlt sich heute nicht ganz so wohl, weil der Robert immer so laut ist. Es sind immer Spannungen in der Familie, aber grundsätzlich allgemein geht's denen gut.
Ich bin zu Anfang Otto ins Wort gefallen und nun soll er erstmal weiter zu Wort kommen.
Was ist los?
Ich habe euch heute zu einem Gläschen zu einer Diskussion eingeladen, weil ich, sagen wir, eine einmalige, grandiose Idee habe.
Otto, was hast du dann wieder vor?
Käthe, das ist auch für dich interessant. Also, wie ihr alle wisst, gibt es den großen Bruder. Ne?
Von wem? Von dir?
Nicht von mir, den großen Bruder. Der Norbert hat gesagt, es wird großer Bruder heißen. Und das ist eigentlich Englisch. Ne?
Big Brother meint er.
Ja, Robert, das meint der doofe Otto. Big Brother.
Es gibt
beim Hessischen Rundfunk jetzt gewissermaßen als Gegenstück oder als Konkurrenz Big Moser. Was aber Mäuse sind. Und das wiederum hat mich beflügelt, eine Idee zum Denken, weil ich auch noch Sinn für Interesse habe. Ne?
Oder komm zur Sache.
Ja, das tue ich ja jetzt, Käthe. Also, sind Mäuse eine Konkurrenz für Menschen? Ich antworte mit einem klaren Nein.
Helle.
Gut, wir sind nicht 12 Mäuse, aber wir sind 9 Menschen. Es gibt am Ende für den, der wo übrig bleibt, also 250.000 Mark. Gut, der Hessische Rundfunk hat vielleicht nicht so viel Kohle. Da kann ich aber Konditionen machen.
Ja.
Wie wäre es?
Otto, was wird dann das jetzt?
Nee, sei doch mal still.
Ja,
ich schlage vor, dass wir dem Hessischen Rundfunk anbieten, die Mäuse zum Ersetzen. Das Ganze wird sich Big Kleinschmidt genannt.
Rainer Bange, Big Kleinschmidt war ja nicht gleich eine Großfamilie. Mit welchen Figuren hat es mal begonnen?
Mit dem Karl Kleinschmidt hat es begonnen. Der Karl Kleinschmidt war eine lebende Figur. Für mich war der Karl Kleinschmidt ein Maurerpolier. Ich musste ja, um Architekt zu werden, Maurer lernen. Und da gab es also den Karl Kleinschmidt. Und das war die erste Figur, die ich also unbewusst, aber schon immer nachgesprochen habe.
Die muss sich aber Ihnen sehr eingeprägt haben. War die so besonders?
Die war deshalb besonders, weil er hat immer den Satz gesagt, Bub, wenn du auf dem Bau bist, musst du aufpassen. Und vor allem sind die Unfallverhütungsvorschriften, wir sind zu beachten. Pass immer gut auf. Und dabei führte er sein Taschenmesser, was mit einer ganz scharfen Spitze, mit einem Stück Brot, haarscharf am Auge vorbei.
Und aus dem ist dann der Karl später geworden. Karl, bauernschlau, aber gutmütig. Dann gibt's die Käthe. Käthe ist seine Frau. Sie ist der Typ der häuslichen Frau, der Ehefrau, die zu Hause alles besorgt. Mir fiel auf, dass es nur eine einzige Frau gibt bei den Kleinschmidt. Wie kommt das eigentlich?
Ja, ich kenne eben nur die Käthe Kleinschmidt. Die habe ich auch kennengelernt. Die gibt es also auch wirklich oder gab es. Meine Frau sagt manchmal zu mir, das hört sich an, als das hast du von mir. Also so Äußerungen meiner Frau, die erscheinen natürlich auch manchmal bei der Käthe. Ich lerne ja von meiner Frau, wie die Käthe eben umzugehen hat mit Karl manchmal, also auch Streitigkeiten oder
ein bisschen kratzbürstiger Ton.
Bisschen, ja, also die Käthe ist kratzbürstiger als meine Frau, aber ich lerne von ihr. Das ist ja auch eine stimmliche Frage, eine Frau nachzumachen, das ist etwas zu parodieren, das ist etwas schwieriger, als wenn ich mit Männerstimmen, da geht es also einfacher.
Otto ist der Lebenskünstler. Steht er Ihnen am nächsten oder welche Figur kommt dem Rainer Bange am nächsten?
Ich unterhalte mich mit dem Otto gerne im Auto, wenn ich allein bin und niemand zuhört oder zugucken kann. Dann sage ich immer, da vorne ist wieder ein Unfall. Haben Sie Pech gehabt, sagt dann der Otto. Und so einen Dialog führe ich also immer. Also der Otto ist für mich schon eine wichtige Person. Ja.
Dann gibt es den Norbert. Norbert ist Friseur, Anton ein Fahrer, Ernst ein Kellner. Das sind eigentlich alles so klassische Berufe, die viel mit Menschen zu tun haben und ja, angenehme, aber auch unangenehme Zeitgenossen sein können.
Ja, also der Norbert ist ja, also ich, um das mal kurz zu sagen, ich bin eine ganz wichtige, eigentlich am meisten gebildete Person. Nicht? Ich musste in der Kleinschmitz immer ein bisschen was, muss der Familie immer ein bisschen was beibringen, was ich so höre. Ich habe viele Kunden in meinem Salon und da, jetzt bleib mal ruhig. Also das, der Norbert hat, er ist eine wichtige Figur. Ja. Und dann entwickelte ich so nach und nach eben alle Neuen. Die waren nicht dann auf einmal da, die kamen alle, einer nach dem anderen. Und der Rainer Maria Müller ist der Letzte, der zu der Familie gestoßen ist.
Rainer Maria Müller, der Untermieter, der oben wohnt. Jetzt haben wir die Familie Kleinschmidt vollständig. Mehr über sie werden wir im Weiteren noch hören. Aber erst soll Otto seine grandiose Idee an den Mann bringen.
Wie findet ihr das jetzt?
Ja, lesen wir vorher auf. Los.
Ich werde mal sagen, ob die Vanessa da mitmöchte. Ruhig mal, Willi. An den Hessischen Rundfunk zum Händen vom Herrn Intendant oder dem Herr, der für das Fernsehen zuständig ist. Wir sind eine hessische Familie, bestehend aus 9 Personen.
Mit dem Rainer Maria sind wir 10,
Otto. Ja, mit dem können wir nicht teilen, wenn der übrig bleibt nachher.
Der ist doch so intelligent, Otto.
Intelligente Leute können die nicht brauchen, Otto.
Robert, was erzählst du dann da?
Lass mich doch mal meine Ausführungen weiter ausführen. Also aus 9 Personen. Und von der Intelligenz her sicher genauso gut zu brauchen wie eure Mäuse. Ich schlage vor, das ganze Big Kleinschmidt zu nennen. Wir werden 100 Tage in eurem Container verweilen. Wir könnten das auch in unserer Garage machen, falls ihr keinen Container habt. Der Robert stellt so lang sein Auto naus.
Ne? Ich bleib doch nicht 100 Tage in einem Container.
Nee, du gibst doch nach einem Tag auf. Es muss nur einer drin bleiben. Und ach dann so. Bin ich bereit dazu. Ich habe meine Ruhe, mein Essen. Der Ernst bringt mir was zum Trinken. Also weiter verweilen.
Ja.
So, sehr geehrten Herrn Intendant, überlegen Sie sich's gut. Es soll auch Ihr Schaden nicht sein. Ich bringe Ihnen immer mal frischen Fisch vom See mit. Was das Finanzielle anbetrifft, lassen wir uns mit uns reden. Wir wären bereit, uns auf die Hälfte von 250.000 Mark zu einigen. Wir werden das Ganze für 130.000 Euro machen. Mit sportlichen Grüßen, Otto Kleinschmidt. No? Na, was sagt er jetzt?
Otto, die sind albaff. Otto, großartig.
Sie erfinden ihre Typen und Themen ja nicht. Sie finden sie.
So ist es ja. So ist es.
Müssen Sie eigentlich lange suchen?
Nee, eigentlich brauche ich nur auf die Straße zu gehen oder auf den Marktplatz oder einfach unter Leute gehen. Dann habe ich schon meistens die Kleinschmidts um mich herum. Eigentlich überall, wenn Stadtverordnetensitzung ist. Wir sind zwar etwas abgehobener, aber im Prinzip, wenn ich genau untersuche, was über was so gesprochen wird und wie gesprochen wird, ist es im Prinzip also alles nur Kleinschmidts.
Verklagt worden sind Sie nie?
Nein, noch nie. Denn bösartig bin ich, glaube ich, nicht. Nein.
Aber ich meine, haben sich diejenigen wiedererkannt?
Die haben sich wiedererkannt, ja. Die haben sich wiedererkannt, ja.
Und konnten drüber lachen?
Die konnten drüber lachen. Nur ein einziges Mal, da hat sich eine Person wiedererkannt mit dem Titel Bürokratie. Da hat mich ein Amtsleiter angesprochen und er hat mir gesagt, mit mir machen Sie so etwas nicht nochmal. Das war bei der Bauaufsicht in Hanau. Es hat mir nur gezeigt, dass ich genau richtig liege und ins Schwarze getroffen habe. Ich mache es natürlich weiter und habe es weitergemacht.
Berühmt wurden die Kleinschmidts ja wirklich im Hessischen Rundfunk.
Ja.
Und angefangen hat ja wohl auch alles im Café Dornbusch.
Im Café Dornbusch. 14-tägig im Café Dornbusch für maximal 32 Minuten. Ja. Und dann wurde es mehr, dann wurde es nachher alle 8 Tage. Dann kam dann später der HR1, Hessen unterwegs dazu. Und ich muss sagen, mir hat es einen Riesenspaß gemacht und vor allem den Leuten macht es Riesenspaß. Ich kriege auch sehr viele Anrufe.
Anrufe und auch Post. Ich habe hier mal einen Brief, vielleicht darf ich das sagen, Diplom-Ingenieur Behrens GmbH, Industrie Armaturen und Schalldämpfer. Schreibt, lieber Herr Bange, Ihr warmer, feiner Humor legt sich wie ein Mantel auf die gestresste Seele. Ein Humor, der sich selber trägt, nicht auf Kosten anderer. Wie gehen Sie mit solchen Briefen um?
Da freue ich mich erst mal eine Viertelstunde und dann, wenn ich so einen Brief bekomme, dann rufe ich auch unmittelbar danach an und bedanke mich für den netten Leserbrief.
Und wie ist es eigentlich, wenn Sie mit diesen Figuren auf die Bühne gehen oder wenn Sie im Rundfunk, da haben Sie ja das Publikum nicht direkt vor sich, macht das für Sie einen Unterschied?
Das ist ein sehr großer Unterschied, weil ich ja kein Feedback und keine Resonanz auf das bekomme, was ich da produziere. Habe ich nur aufgrund der langen Erfahrung jetzt, die ich habe, weiß ich, das ist gut oder weniger gut und das kommt gut an. Aber der persönliche Kontakt ist natürlich sehr wichtig. Ja.
Rainer Bange, Behördenallergie hat Sie zum Kabarettisten gemacht. Trifft sich ja mit dem oft zitierten Hinweis, tief empfundene Leiden sind die Quellen aller Komik. Sind diese Leiden auch bei Ihnen die Quellen Ihrer Komik?
Das kann ich nur bestätigen, das ist so. Ich habe ja meinen Beruf sehr gerne gemacht, eigentlich leidenschaftlich. Nur in den letzten Jahren, der Umgang mit Behörden und der Umgang mit dem Handwerk wurde mir sehr schwierig. Ich glaube, es lag nicht allein an mir, dass mir das so schwer gefallen ist. Aber ich habe ja, wie gesagt, die Essenz daraus war ja, dass ich davon profitiert habe, insofern, als ich die Kleinschmidts machen konnte.
An dieser Stelle nochmal ein Sketch von Ihnen, Rainer Bange, der Jahresfischereischein. Aus welchem Jahr stammt der?
96, schätze ich mal. 1996, ja.
Sporthaus wieder dann?
Ja, der Otto ist hier. Mein Enkel wird 11 nächste Woche. Dafür kann ich nichts, weil ich nicht bin der Großvater. Und an seinem Geburtstag will er mit Freunden Fisch, also die er mit denen angeln will. Schmeckt ja auch besser, nicht? Die Angel habe ich noch von mir. Ich bekäme bei euch so eine Tagesangelkarte.
Hören Sie, wenn Sie Angelkarte wollen, brauchen Sie einen Jahresfischereischein. Den kriegen Sie nicht im Sportgeschäft und nicht auf dem Ordnungsamt. Müssen Sie da anrufen?
Ach so, ja. Ordnung muss ja sein, ja. Da rufe ich da an.
Ordnungsamt laut.
Ja, das hört man laut. Hören Sie mal, hier ist der Kleinschmidt, der vom Sportgeschäft hat gesagt, weil Richard selbst angeln will, bekäme er bei euch eine Jahresfischereijachtschein, den er für einen Tag braucht.
Langsam, da müssen Sie das Landratsamt anrufen. Das Formular können Sie hier kriegen, aber wir haben heute zu. Und Sie brauchen auch noch ein polizeiliches Führungszeugnis.
Nur weil er an seinem Geburtstag angeln will.
Du sagst dem, du wolltest keinen Führerschein, sondern Fisch angeln. Was meint die Frau da hinten?
Käthe, sei doch mal ruhig. Meine Schwägerin ruft dazu, es wäre ja kein Führerschein, weil es so umständlich...
Ja, das ist ja alles nicht so einfach. Jetzt rufen Sie mal am Landratsamt an und fertig.
Jetzt hat er aufgelegt. Dankeschön. Wie?
Landratsamt Käthe?
Ja, Käthe. Frau Käthe, es geht aber um Fisch, ne? Und welchem Geburtstag vom Bub, weil der... die Fisch rausholen will.
Moment.
Blöder Kram.
Schnabel.
Ja, der Otto, welchen Fischereischein, weil der Richard selbst fangen will, bekäme ich bei euch. Er hat eine Angel, aber schon der Führerschein fehlt ihm noch.
Für den Jahresfischereischein ist das Landratsamt in Gemmershausen zuständig. Haben Sie die Nummer?
Nein, ich habe nur Angel und das Netz und Hage, weil ich früher auch...
Die Telefonnummer vom Amt in Gemmershausen, meine ich, haben Sie die?
Nein, habe ich nicht, die kann ich, geben Sie mir sie doch mal.
Die haben die 06063 und dann 5x7.
Dankeschön. So ein blöder Kram. Ja, das Fischereischein, so was Blödes.
Zubeiß?
Nein, Zubeiß, ja. Ja, das Fischereischein will ich, weil ich unseren Geburtstag angeln will.
Und ja, das Fischereischein, wie alt?
Ich hätte schon gern neue, wenn es geht, ne?
Ich meine, wie alt der Angler ist, nicht der Chai.
Ach so, der Richard, der wird 11, ja.
Der darf nur angeln, wenn er amtlich beglaubigt. Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters hat.
Geh doch mit, Angler.
Hören Sie mal zu, Sie kennen den Paragraph 30 Fisch HG nicht umgehen.
30 Fisch HG? Ist das ein Anglersee?
Das ist kein See, das ist das Hessische Fischereigesetz. Hier gibt es Gründe, dass eine Zustimmung zum Schein auch versagt werden kann.
Nur zum Schein?
Zum Jahresfischereischein. Außerdem ist ein fünfbereitiger Vorbereitungskurs, der läuft in 3 Monaten. Die Prüfung ist in 5 Monaten. Unser
Otto, um Gottes Willen, was ist dann? Otto, hallo, hallo? Otto, was ist dann?
Käthe, wir holen den Fisch im Geschäft und ich schenke ihm ein Buch über Sportfischerei, das kriegt er ohne Führerschein.
Ich muss mir erst mal erzählen, dass Sie ja Architekt gewesen sind. Mehr als 30 Jahre insgesamt.
Ja.
Obgleich Sie als Kind schon vom Theater schwärmten und sich gut vorstellen konnten, Schauspieler zu werden. Auch da steckt ja schon ein Quantum Leid drin. Machen Sie heute Ihrem Vater, der darauf gedrungen hat, einen Vorwurf?
Nein, das mache ich nicht. Mir hat mein Beruf, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, aber eigentlich neigte ich dazu, als Schauspieler tätig zu werden. Aber heute weiß ich, dass es gut war, wie ich mich entschieden habe oder entscheiden musste, dass ich Architekt geworden bin. Denn ich weiß ja mittlerweile auch, wie schwierig es ist, als Schauspieler durchs Leben zu kommen. Und beim Fernsehen hatte ich ja das große Glück, auch ein paar Mal dabei zu sein. Das ist war sehr schwierig.
Sie sind am 18. November 1928 in Hanau geboren, ja. Also richtig gebürtiger Hanauer und auch Zeit Ihres Lebens immer hier geblieben. Was macht einen richtigen Hanauer aus?
Das weiß ich nicht, nee, keine Ahnung.
Dann sind Sie in eine Architektenfamilie hineingeboren worden. Ihr Vater war Architekt, Ihr Onkel, Ihr älterer Bruder, 14 Jahre älter als Sie, war auch Architekt schon. In Ihrem Elternhaus verkehrten ja auch viele Schauspieler vom Hanauer Stadttheater. Sie hatten einen sehr geselligen Bekanntenkreis, hatten Ihre Eltern.
Ja, ja.
War da schon auch für das Kind, für den jungen Rainer Bange, die erste Inspiration?
Das glaube ich schon. Es war ein Musiklehrer, der immer ins Haus kam zu meiner Mutter. Der hat dann mich gesehen und hat gesagt, pass mal auf, so ist der Freischütz. Dann hat er gesungen, hat er aus einer Oper gesungen. Und das hat mich natürlich animiert und fasziniert. Und sowas möchte ich auch gern machen. Und die Tatsache, dass ich zu Hause einfach mal so irgendjemand nachgemacht, parodiert habe, da habe ich so einen Erfolg gehabt dann damit, dass ich mir, wie gesagt, leider viel später, die Kleinschmidts eingefallen sind. Da könnte ich doch mal, wie der spricht oder wie der spricht, was sprechen die alle so komisch. Und das habe ich immer zu Hause praktiziert und ich habe einen riesen Lacherfolg bekommen.
Und dann haben Sie aber begonnen auch Instrumente zu spielen, mit dem Akkordeon begann alles,
ja.
Dann Klavier und Orgel.
Ja.
Ist das eine Zeit gewesen, an die Sie gern denken, oder war das Lernen der Instrumente für Sie so belastend, wie zum Beispiel Lateinunterricht und Chemie?
Latein und Chemie war für mich das Gleiche wie Russisch oder Schwedisch. Ich habe keine Ahnung gehabt. Nein, das war für mich sehr belastend. Aber bei der Musik war es so, ich habe ein Akkordeon bei einem Freund gesehen und das habe ich mir dann, nachdem ich mir als Kleinkind einen Besen zu Weihnachten gewünscht habe, warum weiß ich nicht, weil ich das so ordentlich fand, hat man mir dann ein Schieferklavier gestellt. Das war also so, weil der es hatte, wollte ich das auch haben. Aber das hat mir dann viel Spaß gemacht und habe auch Akkordeonunterricht gehabt und wie gesagt, später dann bin ich zum Klavierunterricht gekommen. Mein erster Klavierunterricht war so, dass ich gespielt habe und wenn ein Fehler war, da hat die Klavierlehrerin gleich mit mir geschimpft. Und das hat mir dann den Spaß verdorben. Als ich dann zum Herrn Bissing kam nach Hanau, der hat mir immer das, was ich mal üben sollte, hat mir erst vorgespielt. Dadurch habe ich einen Riesenspaß bekommen. Und die Orgelunterricht, der lief dann parallel dazu. Habe aber dann gemerkt, dass beides zusammen entweder zu viel war oder nicht gut passt. Ich bin dann wieder zum Klavier zurückgekommen und bin dabei auch geblieben.
Wollen wir dann zur Erinnerung an diese Zeit, als Sie mit dem Klavier Ihre ersten Erfolge hatten, etwas hören, was Sie vielleicht auch selber gespielt haben?
Ja, gerne. Würde mich sehr freuen.
Was wollen wir auswählen?
Fuga a tre voci, also dreistimmige Fuge von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Das haben Sie selber gespielt, mit wie vielen Jahren?
Mit 17.
17, das war 1945.
Ja, da hatte ich Klavierunterricht. Ich bin ja von der Schule weg zur Heimatflak gekommen, wurde dann krank, hatte Lungenentzündung und lag im Lazarett. Und da, von da aus bin ich dann gleich in ein Segelfluglager gekommen nach Nidda, habe das Segelflügen gelernt. Und nach dem Krieg war es eben ganz aus. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich lange Zeit eine Stelle gesucht. Naja, also
das war die Zeit, als Sie als Flakhelfer mit 17 den Krieg erlebt haben und zeitgleich haben Sie Bach gespielt.
So ist es, ja. Genau so ist es, ja. Und Hunger gehabt, ja.
Sie wollten Schauspieler werden. War das ein realistischer Berufswunsch, so gleich nach dem Krieg?
Ich habe also, wie gesagt, in Mainz war ich und da hörte ich dann, dass Hanau total zerstört ist. Ich habe auch, der Wunsch, Schauspieler zu werden, der war nach wie vor da. Und ich habe sogar bei einem Schauspieler des Hanauer Stadttheaters, der hat mir so ein bisschen Unterricht gegeben, denn der hat auch eine Laiengruppe betreut. Und der Wunsch war also von Anfang an da, ja.
Nur Ihr Vater hat es ein bisschen anders gesehen.
Für ihn war es selbstverständlich, dass ich Architekt wurde, denn wie gesagt, mein Vater, mein Bruder, meine Schwägerin, mein Onkel, es war ganz einfach so, ich musste Architekt werden. Musste es nicht, dass jemand gesagt hat, du musst, aber das war für mich selbstverständlich und ja, das habe ich dann auch getan. 1951 habe ich mein Studium begonnen in Mainz und 1956 war ich fertig, 1956 habe ich geheiratet. Und war dann bei einem bekannten Hanauer Architekten 9 Jahre als Mitarbeiter und habe mich dann selbstständig gemacht 1965 und war dann selbstständig als Architekt tätig.
Und immer in Hanau ansässig. Haben Sie als Architekt Spuren hinterlassen, auf die Sie gerne blicken?
Ja, kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich habe das Glück gehabt, Kunden zu haben, die also auch ein bisschen Geld hatten, um zu bauen. Und ich habe das große Vergnügen gehabt, für Hanauer Ärzte zu bauen. Und die, um was das Schöne ist, die mich heute noch ansprechen und sagen, wie wohl sie sich in ihrem Haus fühlen und wie gut das alles geplant gewesen wäre. Ich habe nämlich früher schon wie ich angefangen habe, selbstständig zu sein, habe ich Häuser gebaut und haben mir bekannte Kollegen gesagt, warum baust du denen denn eine Thermosflasche? Da habe ich also schon sehr gute Häuser, was die Bauphysik anbetrifft, gebaut, sehr warme Häuser, was keiner verstehen konnte. Und später waren sie mir alle dankbar dafür.
Und Sie hatten eine Familie, 3 Kinder, ein großes Haus. Sie waren ein gut situierter Architekt. Und dann kamen Sie aber doch auf die ursprüngliche Idee zurück, ich will auf die Bühne. In so einer Situation den existenzsichernden Beruf aufzugeben, bedeutet ja auch für die Familie einiges. Was hat Ihre Frau damals dazu gesagt, als Sie sagten, ich will Kabarettist werden, ich will auf die Bühne?
Irgendwie nach und nach habe ich nicht nur als Architekt gearbeitet, sondern ich habe also auch als Kabarettist in der Form gearbeitet, als ich da ab und zu mal irgendwo aufgetreten bin, privat. Und das hat sich aber dann so vermehrt, dass ich dann meinen Beruf mit 60 auch vom Alter her aufgegeben habe. Und das war auch gut so, denn der Beruf wurde mehr zum Ärgernis. Und ich habe dann meinen Wunsch, meinen Lebenstraum eigentlich erfüllt damit, dass ich also mit Paragliden angefangen habe. Und dann, dann das Komödien-Wilhelmsbad einfach persönlich gemietet, allein, und bin dort aufgetreten. Und das war dann gleich hintereinander 3-mal ausverkauft. Und das hat mir die Sache bestätigt, dass es gut so war. Und ich habe es bis heute ja noch so beibehalten.
Thank you.
Sind Sie ein Mensch, der sich, wenn er sich einmal entschlossen hat, es dann auch tut?
Ja, ich bin Skorpion. Und die sind ja einerseits sehr schwierig, andererseits stehen sie zu dem, was sie sich mal vorgenommen haben, das tun sie dann auch. Und es bleibt also nicht so, ach, morgen überlege ich mir es vielleicht nochmal oder übermorgen mache ich ganz was anderes, sondern ich habe mir mal überlegt, ich möchte das machen und dann tue ich es auch.
Viele Menschen leben ja mit Ängsten. Ängsten zu versagen, Angst vor Veränderungen, Angst, etwas zu vergessen. Leben Sie angstfrei? Sind Sie ein angstfreier Mensch?
Nein, ich lebe eigentlich nur mit der Angst. Das ist sicher auch sehr gut so, denn wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der so ganz selbstverständlich alles ist und wo ist die Tür, hier komme ich und also ein bisschen Misstrauen gegen sich selbst, ein bisschen Selbstzweifel, die finde ich ganz gesund. Nur wenn es zu viel wird, und das ist bei mir auch manchmal, dann ist es nicht mehr so schön. Ja.
Wenn Sie, wie Sie sagen, ein ängstlicher Mensch sind, wie kommt man dann zum Drachenfliegen? Sie hatten es eben gerade erwähnt.
Ja, ich habe keine Angst, Drachen zu fliegen, aber ich habe Angst, unter Leute zu gehen oder mit Leuten zu sprechen. Das war mir als Architekt, ist mir das auch oft sehr schwer gefallen, wenn ich eine Besprechung hatte, da hinzugehen. Das war immer eine große Überwindung. Und wenn auf der Bühne stehe oder auch Drachenfliege, auf der Bühne habe ich einen gewissen Abstand zum Publikum und als Drachenflieger bin ich ja ganz allein. Also beziehungsweise Paraglider bin ich ja auch allein. Und da habe ich also keine Angst. Ich habe allerdings Angst bekommen, wenn ich selbst nicht handeln kann. Bin mal von meinem Sohn zu einem Heißluftballon fahren, eingeladen worden. Da habe ich in der Ecke gestanden von diesem Korb des Heißluftballons und habe mich krampfhaft an der Ecke festgehalten. Da konnte ich nicht selbst reagieren, das heißt, da konnte ich nicht steuern oder konnte nicht stoppen oder landen. Dann da war ich eben ausgeliefert. Und immer wenn ich ausgeliefert bin, das bin ich, wenn ich, wie gesagt, unter Leuten bin, da bekomme ich Angst.
Genießen Sie auch ein bisschen Ihre Angst?
Nee, ich finde es furchtbar.
Sich in so ein Wagnis zu begeben, als Drachenflieger sich doch in Gefahr, in so ein Risiko zu begeben, lässt mich vermuten, vielleicht ist es auch ein Prickeln, diese Angst zu haben, diese Angst auszuleben.
Das kann sein. Beim Paragliden habe ich das festgestellt. Da ist es auch ein gewisses Prickeln und auch ein gewisser Stolz, wenn man das wirklich noch macht und schafft. Ich würde es gerne heute noch machen, nur wird mich keine Paraglide-Schule mehr nehmen. Aber das würde ich also sofort wieder machen. Und das Prickeln ist was Wunderschönes. Ja, genau wie vor dem Auftritt, das Lampenfieber eigentlich ganz schön ist in gewissem Maß. Nur ich bin immer krank vom Lampenfieber. Nach 10 Minuten ist es zwar vorbei, aber die erste halbe Stunde vor dem Auftritt und die ersten 10 Minuten nach dem Auftritt sind schon eine Qual.
Aber warum haben Sie sich dann freiwillig in so einen Beruf begeben, wo Sie sich ständig diesem Lampenfieber aussetzen müssen, wenn Sie doch so viel Angst davor haben?
Ja, das ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, der Schritt zum Kabarettisten, ich musste mit meinem Beruf aufhören. Mein Beruf hat mir so viele Probleme bereitet, mit der Behörde umzugehen, die Besuche bei den Kunden, die mir sehr schwer gefallen sind. Aber ich habe den Architektenberuf an sich geliebt. Wie gesagt, nur in der letzten Zeit, die letzten 3 Jahre, ist mir das sehr schwer gefallen. Und zwangsläufig und automatisch hat das andere eben überhand genommen, habe ich das andere gemacht.
Sind Sie eigentlich ein geselliger Mensch? Einer, mit dem der Abend erst so richtig beginnt, der so eine ganze Gesellschaft pausenlos zum Lachen bringen kann?
Wenn ich einen gewissen Abstand habe, schon, ja, ja.
Wie groß muss der sein, der Abstand?
Na, mindestens 10 Meter.
Mit Freunden sitzt man ja dichter beieinander.
Da sitzt man dichter beieinander und wenn ich mich so im Randbereich aufhalten kann, macht es mir auch Spaß, macht es mir Freude. Nur wenn an mich dann Fragen gestellt werden oder da komme ich ins Stottern, wie ich das ja jetzt auch tue, nicht? Und da fühle ich mich nicht ganz so wohl.
Man erzählt sich aber, dass Feste bei Ihnen voller Überraschung sein können. Sie lassen sich immer gern etwas einfallen, was man Ihnen so zuerst gar nicht zutraut. Und deshalb gelingt es wahrscheinlich auch so gut.
Das kann sein. Also bei meinem 65. Geburtstag, da hat meine Agentur, das ist eine Dame, der Zauberdrachen aus Frankfurt, die hat sich mit dem Otto verlobt. Und das war ein Riesen-Gag und es hat viel Spaß gemacht und die Leute haben auch ihren Spaß gehabt. Also solche Überraschungen mache ich schon, ja. Oder der Kellner, wenn ich selbst Überraschungen bekomme, dass also an meinem Geburtstag ein Kellner war, der sagt, ich mache überhaupt keine Gäste. Und der hat auch ganz ruppig ausgesehen und war ganz ruppig zu den Gästen, zu den anderen. Und das war mir sehr peinlich am Anfang. Und nachher, als ich merkte, wer das ist, war es natürlich auch schön. Aber Überraschungen sind immer gut.
Also dieser Kellner, den hatten Sie nicht bestellt?
Nein, den hatte meine Agentur bestellt, an meinem Geburtstag zu kellnerieren. Der war einfach da, der gehörte zum Personal. Und da dachte ich, ja, so ein ruppiger Kellner, das gibt's doch nicht. Der sagt ihm, ich mache keine Gäste, das Essen, was hier gibt, mache ich auch nicht so. Aber Sie haben es jetzt bestellt, da müssen Sie es auch bezahlen. Und so ging das. Und das war natürlich sehr schön zum Schluss und sehr peinlich am Anfang. Vor allem meinen Geburtstagsgästen gegenüber.
Und es stellte sich heraus, dass es ein engagierter Schauspieler war.
So ist es, ja.
Also da hat sich mal jemand einen Scherz mit Ihnen erlaubt. Aber sowas machen Sie auch mit anderen?
Ja, aber nicht so, dass ich die anderen Leute in irgendeiner Form ärgern wollte. Ich tue niemand weh. Nein, das mache ich nicht.
Das machen Sie auch mit den Kleinschmitz nicht. Sie wollen ja auch nicht verletzen, Sie wollen nicht draufhauen. Sie wollen eigentlich nur immer... Das heißt nur, Sie wollen spiegeln.
Spielen und ja, ich habe zum Beispiel, wenn ich etwas über die Ehrungen lese, die viele Leute werden geehrt, dann mache ich natürlich einen Beitrag, wo ich die Ehrungen ein bisschen aufs Korn nehme. Und ich werde geehrt, der Otto Kleinschmidt sagt, ich werde geehrt. Ich bin jetzt Ehrenvorsitzender, weil ich immer so bei so vielen Ehrungen dabei war. Und bei dem Gesangverein wurden alle geehrt, aber waren sind so viele Ehrungen auszusprechen gewesen, dass keiner mehr im Saal war, der die Ehrung machen konnte, weil die alle geehrt wurden. Also
Sie haben 1998 zu Ihrem 70. Geburtstag eine Ehrenurkunde für Kultur und Kunst bekommen vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und in der Laudatio hieß es, mit seinem augenzwinkernden hessischen Charme ist er ein Werbeträger für unser Bundesland. Rainer Bange, fühlten Sie sich da in oder auf den Arm genommen?
Ein bisschen auf den Arm genommen, ja. Weniger in, also halbe, sag mal in auf, ja.
Ein Werbeträger für unser Bundesland, das bringt mich nochmal auf die Frage, halten Sie eigentlich Ihre unverbesserlichen Kleinbürger, die Kleinschmidts, für eine regionale Spezies?
Na gut, vom Rainer Maria Müller mal abgesehen, sind ja alles hessische.
Ja, solche Spießer gibt es in Bayern nicht?
Das gibt es auch, ja. Die gibt es überall, und zwar sehr viele.
Sie nehmen aufs Korn, Sie nehmen auf die Schippe. Ich glaube, alles, was mitunter zum Heulen ist, worüber Sie aber viel lieber lachen wollen und auch andere zum Lachen bringen wollen. Zum Beispiel die Bürokratie, die ewig nicht funktionierende Technik, diese verflixte Technik, die manchmal auch kaum noch zu verstehen ist, weil sie uns beherrscht, weil wir sie nicht beherrschen können, weil wir manchmal meinen, ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Anrufbeantworter, auch eine schöne Nummer, die Sie geschrieben haben darüber. Und Videorekorder müssten wir wohl vereinsamen. Also wir halten das alles für so lebensnotwendig und vergessen das eigentlich Lebenswerte. Sind diese Sketche, die Sie darüber schreiben, für Sie auch sowas wie ein Ventil? Ist es auch eine späte Rache, was die Bürokratie angeht?
Es ist ein Ventil und ich glaube, es ist auch eine späte Rache, mit der ich aber nichts anrichten kann, sondern ich fühle mich ganz einfach wohler, wenn ich all das mal lautstark loslasse, was ich sowieso als Rainer Bange nie konnte, das, was mich geärgert hat, und was Behörden anbetrifft, oder wenn ich den Umgang mit dem Telefon allein schon... ist Anlass für mich, das muss ich ganz einfach dann loswerden, und jetzt habe ich ja die gute Möglichkeit dazu, das können ja die Kleinschmidts machen. Ich kann mich ja raushalten.
Also, diese Ausführung hier, diese Zeppler, hat drei Spuren.
Spuren?
Ja, Spuren. Aha. Und da können Sie jetzt dem Anrufer etwas mitteilen.
Mitteilen? Ich dem Anrufer?
Ja, natürlich.
Da müsste ich ja wissen, wer an mich anruft, denn die Anrufer müsste ja also Gerät haben, denn die wollen ja mir etwas mitteilen.
Moment, langsam.
Die wollen ja mir was sagen.
Wenn ich sage mitteilen, dann meine ich, dass Sie nun sagen, also ich bin da, aber Sie können eine Nachricht... Sie klein geschrieben hat, also die anderen können etwas hinterlassen, verstehen Sie?
Ja, ja.
Wenn Sie Weil Sie, also so kommen wir nicht weiter.
So kommen wir nicht weiter. Ich begreife das auch nicht.
Sie sprechen auf Band, dass Sie nicht da sind. Verstehen Sie?
Dann kann ich ja nicht auf Band sprechen, wenn ich nicht da bin. Das ist also doch jetzt wieder
pass auf jetzt, Herr von Ihnen. Breitschweiß. Also, pass auf. Also jetzt spreche ich für Sie mal da drauf. Ja. Ich führe Ihnen das Gerät mal vor.
Ja, hat das Lieferzeit. Sie ist mir recht. Ja.
Also in drei Tage haben Sie das so, begriffen. Also Sie müssen,
nein, das Gerät,
wenn ich jetzt drauf spreche, still sein, sonst kommt das nicht, sonst kommt das mit drauf. Verstehen Sie? So, Sie drücken jetzt hier diese zwei Knöpfe, sehen Sie?
Ja.
Und sehen Sie, und jetzt, jetzt müssen Sie ruhig sein. Nicht?
Ja, bin ich ja.
Also, hier ist Otto Breitschweif.
Breitscheiß ist mein Name.
Guter Mann.
Naja, ich heiße nicht
Ich mache Ihnen doch nur vor, ich will Ihnen doch nur das Gerät zeigen. Nicht?
Ich sehe es doch.
Also nicht vorführen.
So, na ja.
Sie müssen still sein, wenn ich da was drauf. Also noch einmal.
Ja.
Also hier ist der automatische Anruf Beantworter von Otto Breitscheiß.
Eben ist richtig.
Das hält mir doch im Kopf nicht aus. Mhm. Meine Wohnung ist zurzeit nicht, also ich bin nicht da. Nicht? Bitte hinterlassen Sie mir.
Hilfe mich.
Also, Herr Breitscheid, ich will Ihnen mal sagen, so geht das nicht.
Ja, guten Spaß.
Jetzt machen Sie es selbst. Hier sind die Knöpfe. Ja. Sagen Sie dem Anrufer, dass er was drauf sprechen kann und dann spreche ich den Text oder machen Sie es. Also, so geht das doch nicht.
Wenn Sie keinen Spaß verstehen, von mir aus.
Ich verstehe schon Spaß. Aber Sie wollen doch das Ding mit dem Ding klarkommen. Ja. Also, wenn ich jetzt los sage, fangen Sie noch mal an. Fangen Sie also fertig. Los.
Soll ich? Ja. Also, hier ist Otto. Breitscheiß. Anna, wenn du es bist, kannst...
Halt, lieber Mann, was redest du denn da? Also, es kann ja auch das Finanzamt oder der Bürgermeister anrufen. Sie müssen allgemein sprechen für jeden. Verstehen Sie das? Ist doch nicht schwer.
Ja, ist gut.
Also noch einmal, fertig, los.
Ja, also hier ist Otto Breitscheiß. Ich bin jetzt nicht da. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wo ich hingehe. Wir probieren gerade. Ich spreche für alle. Rufen Sie bei mir an, wann Sie wollen, nur nicht heute Abend, weil ich da zum Vereinssingen gehen muss.
Also das bringt nichts, ich mache Ihnen den Vorschlag. Wenn Sie fortgehen, sagen Sie Ihrer Frau Bescheid, dass sie daheim bleibt, wenn jemand anruft. Nicht? Das ist das Einfachste. Nicht?
Das weiß ich doch nicht vorher,
ich mein, wenn jemand
daheim bleibt.
Wenn jemand anruft, dass jemand daheim ist, verstehen Sie?
Sie kauft ja auch manchmal ein. Ne?
Also, jetzt machen wir noch einen Versuch, kommen Sie her. Sie sagen, hier ist der so-und-so und dass der Anrufer eine Nachricht nach dem Pfeifton lassen kann. Los!
Ja, also, nach langem Versuch, hier ist Otto Breitscheiß. Ich bin jetzt nicht da. Also, wenn es sein muss, können Sie, meine Anna ist auch nicht da, eine Hinterlassenschaft hier drauf sprechen. Also, bitte pfeifen Sie nach dem sprechen Sie nach dem Pfeifton.
Na, also, es geht doch, ne? Es geht doch.
Was im Grund so? Ja. Hätte ich das Ding eigentlich gar nicht gebraucht. Ich bin ja meistens daheim.
Die Kleinschmidts sind ja auf eine besondere Art begriffsstutzig, kommen nicht zurecht mit dem Anrufbeantworter, mit dem Internet, mit der Kaffeemaschine, mit Digitaluhren und dergleichen neumodischen Zeugs, wie das immer heißt. Sie verheddern sich in Fremdwörtern, aber was ihnen nicht passt, wird manchmal passend gemacht. Das sind skurrile Typen, und mehr von Sonderangeboten als von Karrierechancen geprägt. Von zänkischer Gutmütigkeit und betulicher Regsamkeit auch. Sie sind widerborstig und unverbesserlich. Sie sind Urgestein. Rainer Bange, glauben Sie, das ist der Schmirgel der modernen Computerzeit in den kommenden Generationen schaffen wird, dieses Urgestein zu schleifen? Oder sind solche Typen unsterblich, solange es Menschen gibt?
Ich glaube schon, dass das unsterblich ist. Und in der heutigen Zeit, die ja immer kälter, cooler wird, erst recht, dass sich solche Typen, solches Urgestein hält.
Wie viele Sketche gibt es inzwischen von Ihnen?
1590 genau. Ich hoffe, dass ich die 2000 noch voll bekomme. Ja.
Lieben Sie eigentlich Ihre Kleinschmidts oder hassen Sie sie manchmal auch?
Es ist eine Hassliebe. Ich kann also Leute, die so sind wie die Kleinschmidts, einerseits mag ich sie nicht, andererseits mag ich sie deshalb, weil ich sie sprechen kann jetzt. Und das ist für mich eine Art Ventil.
Sie lässt sich ja wirklich trefflich über Diese Figuren lachen, denn man lacht aus einer Position, die anderen sind gemeint, aber nicht selber.
So ist es. Obwohl, ja, wie gesagt, in uns allen ist ja jedem mehr oder weniger ein bisschen Kleinschmidt drin.
Nehmen Sie sich aus?
Nein, ich bin ganz, Sie hören mich doch, ich bin ein ganz echter Kleinschmidt.
In welcher Tradition sehen Sie sich eigentlich? Ich denke manchmal an Karl Valentin, wenn ich das höre von Ihnen. Und ich denke auch an Heinz Erhardt ein bisschen.
Karl Valentin und Heinz Erhardt, die ich ja auch beide sehr mag, da glaube ich mich zugeordnet, ja.
Aber das stärkste Vorbild ist das Leben pur, ne?
Das Leben pur ist das Vorbild, ja. Das kann ich ja Tag für Tag genießen. Ich brauche nur vor die Tür zu gehen.
Sie haben im Laufe dieser Jahre, inzwischen sind es wohl fast 20 Jahre, die Sie auf dem Gebiet arbeiten, eigene Hörfunk- und Fernsehsendungen gemacht, zum Beispiel 9-mal die TV-Reihe Nur keine Bange und immerhin 45 Hörspiele. Bange machen gilt nicht im Hessischen Rundfunk, im Hörfunk. Sie haben in Fernsehfilmen mitgespielt, in Sommergeschichten, Frühstück zu viert. Sie schreiben also und sie spielen. Welchen Unterschied macht es für Sie, eine Rolle herstellen, also schreiben, oder eine Rolle darstellen, also spielen?
Eine Rolle darstellen ist für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Eine Rolle herstellen ist ziemlich anstrengend. Ich muss erst mal wissen, um was es überhaupt geht. Und dann arbeite ich dran und dann schreibe ich das 3-4 Mal. Es gefällt mir, meistens bin ich misstrauisch gegen mich selbst. Dann ist es, und wenn es dann fertig ist und es scheint mir gelungen zu sein, dann ist es auch zu lang, dann muss ich es wieder kürzen. Also so 4-5 Stunden brauche ich schon für so einen 3-Minuten-Sketch. Also insofern, das Darstellen ist mir wesentlich lieber als das Herstellen. Und zweitens mal, ich spiele die Kleinschmidts nicht, ich bin der Kleinschmidt. Und insofern ist da schon ein riesengroßer Unterschied.
Ich bin die Familie.
Ich bin die Familie.
Mit 9 Stimmen.
Ja.
Und Geräuschen.
Ja.
Und alles allein.
Ja.
Das heißt, auf der Bühne nicht ganz allein, da treten Sie mit dem Roland-Schneider-Trio auf.
Ja.
Mit Roland Schneider am Piano, Gerd Sondermann am Schlagzeug und Werner Bayer Bass.
Ja.
Hören wir uns vielleicht mal ganz kurz auch die 3 Musiker an, das Roland-Schneider-Trio. Der einzige Rainer Bange, der sich immerzu mit Abschiedstourneen verabschiedet. Abschiedstournee 2002, Abschiedstournee 2003, es kommt ein bisschen in Mode.
In diesem Jahr im Neuen Theater in Höchst und das allerletzte Mal in Dietzenbach. Das ist wirklich die letzte Vorstellung. Und wie gesagt, es ist keine Abschiedsvorstellung gewesen, sondern es war eine Abschiedstournee. Das heißt, ich habe alle Städten, wo ich schon mal war, die habe ich noch mal besucht.
Wann nehmen Sie endlich Abschied vom Abschied nehmen?
Ach, Abschied vom Abschied nehmen. Ich nehme nie Abschied, weil ich mich nicht verabschieden möchte. Ne?
Eben, ich denke, Sie werden weitermachen.
Ja, so ist es.
Auf alle Fälle im Hörfunk mit den Kleinschmidts.
Ja.
Und Sie produzieren es im eigenen Studio. Sie leben mit Ihrer Frau in einem sehr schönen Haus hier in Hanau-Wilhelmsbad.
Hohe Tanne.
Wir sitzen hier bei Ihnen im Wohnzimmer vor einer riesengroßen Scheibe mit Ausblick auf diesen Garten, aus dem Betonköpfe wachsen. Wir sind vorhin schon mal durchgegangen. Ihre Frau pflegt den Garten, aber es wachsen immer mehr Betonköpfe aus den Sträuchern, aus den Rosenrabatten, aus dem Rasen heraus. Zum Kabarettisten kommt jetzt noch der bildende Künstler seit etwa 2 bis 3 Jahren. Sie haben sich dem Beton und Draht neuerdings verschrieben.
Ja, Beton und Draht und innen ist alles hohl, wie das ja bei manchen Köpfen auch ist. Und es ist in dem Fall aus Zeitungspapier oder Styropor und damit entstehen die Köpfe. Ich mache da keine Köpfe, sollen so aussehen wie das und da, wie der oder der, sondern ich mache das aus dem Bauch raus, weil ich es ja nicht besser kann. Ich fange ja erst mit meiner Arbeit als Bildhauer, das darf ich zu Hause nicht sagen, möchte ich auch nicht, ich sage Betonarbeiter, fange ich ja erst an.
Zum Beispiel ein früherer Grill ist heute ein Hund, ein Eva-bewachsener Hund.
Eva-bewachsener Hund, ja.
Dann gibt es dahinter ein kleines...
Ein Lama.
Dahinter gibt es ein kleines Häuschen, da ist eine Schlange drin.
Da ist eine Schlange drin. Ja, das sind meine bösen Gedanken, die habe ich in Form einer Schlange da reingebracht und habe draußen beschildert, so und so, giftig, bitte nicht füttern, nicht anfassen.
Dann gibt es einen Fischteich, darüber hängt ein Fisch aus Draht geformt, ein sehr großer, der Traum eines jeden Anglers, nehme ich an.
Ja, dann trauen wir uns jeden Anglers und deswegen habe ich ihn auch so groß gemacht, weil ich ja auch immer gern einen großen Fisch angeln wollte. Und ein Reiher steht dahinter aus Baustahl und Draht und wie gesagt, aus Efeu und aus Draht fange ich ja neuerdings an, dass ich in irgendeiner Ausstellung habe ich Drahtfiguren gesehen und ich will die, habe die nicht nachmachen wollen, aber es hat sich zwangsläufig daraus ergeben, dass ich einen Turner, der am Reck turnt oder ein und so weiter gemacht.
Dann gibt es den Rainer Bange Platz als Straßenschild an einem Baum. Ja. Darunter ist dann einer ihrer Ruheplätze wahrscheinlich mit Tisch und Bank.
Ein kleiner Käfig hängt noch da. Da ist also mein Vogel drin, wenn ich da unten auf der Bank sitze. Ja. Ich meine, das macht das Leben ja lebenswert, wenn man einen Vogel hat und ein bisschen kindisch ist. Und ein bisschen. Das ist ja Leben.
Macht die spielerische Freude, der Sie sich hier hingeben, das Alter für Sie zu einer schönen Lebenszeit?
Ja, das macht es unbedingt. Das macht mir, wenn die Wehwehchen anfangen und wenn ich also einen Kopf aus Beton mache, dann vergesse ich meine Umgebung. Es macht mir einen riesigen Spaß. Ist ungefähr so entspannt wie Geschirrspülen. Das, was ich auch gern mache.
Rainer Bange, darf ich Sie zum Schluss noch um eine Zugabe bitten? Das Publikum bittet Sie auch immer darum. Was ist Ihre Zugabe?
Ist die Katze. Die Katze hat den Aschenbecher leer gefressen.
Das hören wir dann. Ich darf mich vielleicht vorher verabschieden. Und ich darf Ihnen auch sagen, dass Sie nach der Katze doch noch einen Musikwunsch frei haben zu Ihrem 75. Geburtstag. Gratulieren darf ich noch nicht, denn wir zeichnen die Sendung ja vorher auf. Aber dieser Musikwunsch zum Abschluss der Sendung, welcher wäre es dann für Sie?
Eine Fuge von Johann Sebastian Bach, was ich selbst früher gespielt habe, was mir Riesenfreude macht.
Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch und dass ich bei Ihnen sein durfte.
Bitteschön, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Kleintierpraxis, Dr. Schmidt, guten Tag. Hallo?
Ja, Kleinschmidt hier, guten Tag.
Wie war der Name?
Kleinschmidt mit EI.
Ja, Herr Kleinschmidt, kann ich Ihnen helfen?
Ja, mir nicht, meinem Alfred. Also, meine Katze, die hat heute Nacht der Aschenbecher leer gefressen.
Ach du liebe Zeit.
Sind Sie dann auch Ärztin?
Nein, nein, hier ist die Sprechstundenhilfe.
Ach so, ja. Naja, da bin ich ja richtig. Ich will ihr geholfen haben, ja.
Ja, was ist denn mit dem Kätzchen?
Ja, wie gesagt, der hat den Aschenbecher leer gefressen. Ach, das ist ein Kater, ne?
Ja.
Den haben wir schon lange und viel Freude. Und heute Morgen komme ich runter, ein bisschen später. Wir waren gestern auf so einem Kappenabend.
Ja, naja, das will ich ja nicht wissen.
So, warum?
Naja.
Ach so, ja. Ist dann der Herr Doktor nicht da?
Doch, der ist auch da. Es ist nur gerade jemand bei ihm.
Wissen Sie keinen Bescheid?
Schon, aber es ist besser, Sie sprechen mit Herrn Doktor, ja?
Ja, ja.
Momentchen mal bitte, Herr Doktor ist jetzt frei. Ich verbinde Sie mal, ja? Kleinen Moment.
Eieieiei.
Gerd Schmidt hier, guten Tag. Hallo?
Ja, Dr. Kleinschmidt. Na, Schmidt hier. Ich bin ganz durcheinander. Ich heiße ja auch Schmidt. Nicht. Mit dem Kleinen davor. Ich hab mit EI. Ich hab's der Frau Dr. Sprechstundenhilfe schon gesagt.
Ja.
Unser Alfred, der hat auf die Nacht der Aschenbecher leer gefressen. Und heute Morgen guckt er so stier und trägt sich um die Küchenstiel rum.
Ja,
das hat
er
noch nie gemacht. Das ist unser Kater, nicht? Mein Sohn heißt ja Richard.
Ja, ja. Haben Sie ihm etwas eingegeben, Herr Kleinschmidt? Ja,
die Frau hat mir gleich Baldrian gegeben. Ich bin ja so aufgeregt gewesen.
Ja, ja.
Und der Aschenbecher war leer. Da waren mindestens 30 Kippen und ein Rest von einem Stumpe drin.
Herr Kleinschmidt,
der Bub braucht ja so stark,
aber
nur so leichte, wissen Sie.
Ja,
ich habe dem schon so oft gesagt, wie ungesund das ist. Man sieht ja, was passieren kann jetzt, nicht?
Ja,
mit dem Alfred. Bist noch so jung, habe ich gesagt, der arme Alfred. Also das ist ja unser Kader, nicht, Alfred?
Ja, ja, Herr Kleinschmidt, vielleicht hat Ihre Frau den Aschenbecher geleert.
Ach so. Ach, das müsste ich Sie mal fragen.